13 von 27 EU-Staaten haben ein Zweikammersystem. Wesentlich mehr als 50% der Bevölkerung in der EU leben in einem Staat mit einem Zweikammersystem. Gerade die großen Staaten, Deutschland, Frankreich, Italien, bis vor kurzem noch Großbritannien, zum Beispiel, haben alle ein Zweikammersystem. Und dieses System offensichtlich hat schon seinen Nutzen und seine Bewährtheit.
Über den Nationalrat haben wir hier bei Parlament erklärt schon oft genug gesprochen. Doch das Parlament in Parlament erklärt steht nicht nur für den Nationalrat, sondern auch für den Bundesrat. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Mein Name ist Diana Köhler.
Und ich bin Tobias Gassner-Speckmoser. Heute wollen wir uns einmal dem Bundesrat widmen. Er ist die zweite Kammer im Parlament und vertritt die Bundesländer in der Bundesgesetzgebung. Auch kann er binnen 8 Wochen Gesetze, die der Nationalrat beschlossen hat, entweder bestätigen oder ein Veto einlegen.
Manchmal lässt das auch die Wogen hochgehen. Der Bundesrat kann so ein Gesetz nämlich aufschieben.
Warum nur aufschieben? Weil der Nationalrat den Bundesrat in den meisten Fällen auch umgehen kann.
Alles relativ kompliziert. Deshalb haben wir uns heute jemanden geholt, der uns den Bundesrat etwas besser erklären kann.
Peter Ragel ist derzeitiger Bundesratspräsident und hat mit uns über das sogenannte suspensive Vetorecht geredet, darüber, was der Bundesrat jetzt gerade im Sommer macht und was man sonst noch so alles wissen muss.
Ja, ich bin der Rackl Peter, komme aus Tirol, darf die kommenden 6 Monate Bundesratspräsident sein, bin in meiner Hauptprofession der Direktor des Tiroler Bauernbundes und versuche im Bundesrat die Länderinteressen möglichst gut zu vertreten.
Ganz am Anfang, was ist eigentlich der Bundesrat?
Ja, der Bundesrat hat eigentlich eine sehr wichtige Funktion. Wir haben, so wie in vielen anderen europäischen Staaten, ein sogenanntes Zweikammersystem. Unsere Gesetzgebung ist so aufgebaut, dass sämtliche Gesetze zuerst vom Nationalrat beschlossen werden müssen und dann auch nach einer, ursprünglich war es gedacht, nach einer Abkühlungsphase noch einmal von der Länderkammer dem Bundesrat beschlossen werden müssen bzw. nicht beansprucht werden soll. Und der Bundesrat hat damit eine sehr wichtige Aufgabe, weil die Bundesräte werden ja von den jeweiligen Landtagen entsandt und wir sollten dringendst bei der Bundesgesetzgebung darauf achten, dass die Landesinteressen nicht zu kurz kommen.
Wie viele Mitglieder hat der Bundesrat und wie wird das berechnet?
Der Bundesrat hat in der Regel, sage ich jetzt einmal, 61 Mitglieder. Es kann sich da bei einer Volkszählung durchaus einmal was anderes ergeben, aber derzeit hat der Bundesrat 61 Mitglieder und diese 61 Mitglieder werden von den jeweiligen Bundesländern entsandt, wie ich auch schon besprochen habe. Und die Anzahl, wie viel ein Bundesland Bundesräte entsenden kann, hängt von der Einwohnerzahl im jeweiligen Bundesland ab. Wobei es eine Untergrenze gibt. Die kleinen Bundesländer, sage ich jetzt einmal Burgenland und Vorarlberg, können mindestens 3 Bundesräte entsenden. Also das ist die Untergrenze. Unser größtes Bundesland, bevölkerungsmäßig größtes Bundesland Niederösterreich zum Beispiel, kann 12 Bundesräte entsenden, Wien 11, Tirol beispielsweise 5. Und da wiederum im Bundesland kommt es auf das Wahlergebnis an und da können die jeweiligen Parteien nach entsprechendem Wahlergebnis auch Bundesräte entsenden.
Das heißt, die Landtagswahlen spiegeln sich in der Auswahl der Bundesräte wider?
Genau. Und das ist ja eigentlich das Besondere am Bundesrat. Der Nationalrat wird gewählt in der Nationalratswahl und es gibt eine konstituierende Sitzung und es gibt eine vollkommen neue Mannschaft. Im Bundesrat ist es so, der Bundesrat ist ja 100 Jahre alt geworden im Jahr 2020 und der Bundesrat, tagt eigentlich schon 100 Jahre in Permanenz. Wir haben keine konstituierende Sitzung. Wenn jetzt, wir hatten die nächste Landtagswahl, ich glaube, Oberösterreich hat im Herbst die Landtagswahl. Und je nach Wahlergebnis werden da aus Oberösterreich, ich glaube, 8 Bundesräte kommen und das können bestätigt werden oder es können auch neue kommen. Aber für die restlichen 53 ändert sich eigentlich nichts. Die bleiben da und aus dem Oberösterreich kommt eine zum Teil wahrscheinlich neue Mannschaft. Und so geht es immer weiter und ist durchaus eine Chance auf Belebung des Bundesrates, aber auch manchmal eine Herausforderung, wenn einige Landtagswahlen in relativ kurzer Zeit hintereinander stattfinden, dass man durchaus auch ein bisschen eine Kontinuität halten kann im Bundesrat.
Der Nationalrat hat ja nun eine Sommerpause. Der Bundesrat tagt aber jetzt in Permanenz. Heißt das jetzt, dass der Bundesrat keine sogenannte Sommerpause wie der Nationalrat hat?
Der Bundesrat hat die gleiche Sitzungspause im Sommer wie der Nationalrat. Und ich möchte da schon auch meine Nationalratskollegen verteidigen. Das heißt ja nicht, weil keine Sitzung ist, dass da dann 2 oder 3 Monate nichts passiert. Wir Bundesräte haben das gleich wie die Nationalräte. Hat man sogar vielleicht ein bisschen mehr Zeit, dass man sich in dem jeweiligen Regionalwahlkreis mehr bewegen kann, dass man mehr bei den Wählern draußen ist. Und das finde ich ganz, ganz eine wichtige Phase. Und es ist wirklich nicht so, dass sich da die Nationalräte oder der Bundesrat jetzt 3 Monate auf Urlaub befindet. Das ist vollkommen ein falscher Eindruck.
Kommen wir zum Herzstück, den Sitzungen. Wann findet nun so eine Bundesratssitzung eigentlich statt? Nur nachdem der Nationalrat tagt? Oder gibt es auch andere Sitzungen?
Also prinzipiell ist es schon so, das gibt auch das Gesetz vor, dass in Österreich mit Ausnahme der Budgetgesetze, die den Bundesrat nichts angehen, weil wir ja die Länderkammer sein, das Bundesbudget, aber mit Ausnahme der Budgetgesetze müssen sämtliche Gesetzesbeschlüsse des Nationalrates auch durch den Bundesrat. Und da gibt es auch Fristen und daher tagt der Bundesrat in der Regel 14 Tage nach dem Nationalrat. Es gibt aber auch Sondersitzungen und gerade in der Corona-Pandemie-Zeit haben wir ähnlich wie der Nationalrat auch sehr viele Sondersitzungen gehabt und das Jahr 2020, 2021 war eigentlich das Jahr sowohl im Nationalrat als auch im Bundesrat, wo es so viele Bundesratssitzungen gegeben hat, wie historisch eigentlich noch nie.
Wo finden diese Sitzungen denn dann statt?
Wir sind gleich bei der Nationalrat während dem Umbau des historischen Parlamentsgebäudes im Ausweichquartier, im sogenannten Ausweichquartier in der Hofburg untergebracht und derzeit hat der Nationalrat im gleichen Saal, im großen Redoutensaal seine Sitzungen. Dieser Redoutensaal wurde ja adaptiert für den Nationalrat und für den Bundesrat. Ich freue mich aber schon sehr auf die Zeit, voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2022 zieht der Nationalrat, aber auch der Bundesrat zurück in das historische Parlamentsgebäude und da hat der Bundesrat und der Nationalrat nachher wieder getrennte Sitzungssäle und das ist vielleicht, macht es einfacher und ich habe bei einer Parlamentsbesichtigung unseren zukünftigen Bundesratssaal schon mal anschauen dürfen und das ist ein wunderbar historischer Saal. Erstmals, was mich sehr freut, der alte Bundesratssaal hat eigentlich keine natürliche Belichtung gehabt und der neue adaptierte Bundesratssaal hat auch Fenster. Und Sie können mir glauben, wenn eine Bundesratssitzung in der Regel um 9 Uhr beginnt und nicht selten bis nach Mitternacht geht, da ist man sehr überrascht, was draußen nachher, dass es eigentlich schon dunkel ist oder dass es regnet oder was auch immer. Und wenn man ein bisschen ein wenigstens einen Sichtkontakt nach außen hat, nachher ist es sicher ein bisschen auflockernd.
Wie kann man sich so eine Bundesratssitzung jetzt eigentlich vorstellen?
Ja, ich habe ja momentan, oder jetzt das letzte Jahr, ich habe im ersten Halbjahr 2020 Vizepräsident des Bundesrates sein dürfen und bin derzeit der Präsident des Bundesrates. Ich habe da die zusätzliche Aufgabe beim Sitzungstag, dass ich gemeinsam mit meinen beiden Vizepräsidenten die Sitzungsführung habe. Das macht es einmal schon sehr spannend, weil wir haben im Bundesrat derzeit durchaus knappe Mehrheitsverhältnisse und daher ist jede Abstimmung eigentlich mit höchster Aufmerksamkeit verbunden, weil es auch darum geht, die Mehrheiten festzustellen. Also das ist ja mal jetzt meine spezielle Aufgabe. Aber ansonsten läuft es durchaus ähnlich ab wie im Nationalrat. Es seien da zu den Tagesordnungspunkten in der Regel Redner vorab eingeteilt. Man kann sich da als Bundesrat auch dementsprechend vorbereiten, indem man sich natürlich in die Materie einlässt, indem man die Diskussionen auch im Nationalrat sich ansieht. Und dann versucht man da eine eigene Meinung zu fassen und bereitet sich auf die Rede entsprechend vor. Aber ähnlich wie im Nationalrat sind natürlich auch manche Dinge nicht planbar. Gerade insbesondere die Möglichkeiten des einzelnen Mandatars oder auch der Opposition mit Entschließungsanträgen oder dringlichen Anfragen, die ja die Geschäftsordnung des Bundesrates gleichwohl die Geschäftsordnung des Nationalrates vorsieht und so ist es natürlich auch sehr oft, kommt es vor, dass man sich spontan auch auf ein Thema vorbereiten muss und so eine Wortmeldung abgeben kann. Also eine Bundesratssitzung als aktiver Teilnehmer ist durchaus eine sehr spannende Sache. Wenn man das jetzt im Fernsehen mitverfolgt oder auch im Livestream, ist das vielleicht manchmal durchaus, weil es aber über viele Stunden dahin geht, vielleicht nicht so, weil es halt durchaus auch Themen gibt, die nicht so in der Tagespolitik aufschlagen, aber man sich natürlich im gesetzgebenden Gremium sich auch mit diesen Dingen intensiv beschäftigen muss.
Eines der wichtigsten Instrumente des Bundesrates ist es ja, binnen 8 Wochen seine Zustimmung zu Gesetzen aus dem Nationalrat abzugeben. Beziehungsweise kann er ja auch ein Veto einlegen. In diesem Zusammenhang wird oft von einem suspensiven Vetorecht gesprochen. Was heißt das?
Ja, Sie sprechen da einen sehr wichtigen Punkt an. Der Bundesrat hat ja in der Regel, wenn er Gesetzesbeschlüsse beeinsprucht, hat der Nationalrat die Möglichkeit, einen Beharrungsbeschluss zu fassen und dann tritt das Gesetz wieder in Kraft, wie er es eigentlich ursprünglich beschlossen hat. Hat aber auch die Möglichkeit, sich das noch einmal zu überlegen, der Bundesrat hat da irgendwas dagegen, könnte er einen neuen Gesetzesbeschluss fassen und da kommt es auch wieder im Bundesrat und wird noch einmal bestätigt. Aber in Angelegenheiten, bei denen in die Zuständigkeit, in die Kompetenz der Länder eingegriffen wird, hat der Bundesrat mit seinem Einspruch ein absolutes Vetorecht und der Beschluss des Nationalrates kann nicht umgesetzt werden und kommt auch nicht zustande.
Ein weiteres Instrument des Bundesrates wäre es, auch selbst Gesetzesinitiativen in den Nationalrat einzubringen. Kommt das in der Realität vor, dass sozusagen die Bundesländer ein Gesetz in den Nationalrat einbringen?
Es kommt vor. Mein Vorgänger, der Bundesratspräsident Karl Bader aus Niederösterreich, hat, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Gesetzesinitiative eingebracht. Da geht es um die Ansiedlung von Bundesbehörden und er hat beantragt mit unserer Unterstützung, dass bei sämtlich neu gegründeten Bundesbehörden, und die gibt es immer wieder, Neubegründungen, dass geprüft werden muss, obligatorisch geprüft werden muss, ob diese Bundesbehörde nicht durchaus auch ihren Sitz irgendwo in den Bundesländern haben kann. Also der Bundesrat ist die Länderkammer. Der Bundesrat muss versuchen, Chancengleichheiten zwischen dem urbanen Bereich und zwischen den Ländern zu erreichen. Und daher war das eine sehr unterstützenswerte Initiative und die hoffentlich auch irgendwann wirken soll.
Sie sind ja nun der Präsident des Bundesrates. Wie wird dieser eigentlich bestimmt? Es ist ja nicht so wie im Nationalrat, dass man für eine ganze Legislaturperiode Präsident ist.
Die Präsidentschaft im Bundesrat wechselt im Halbjahresrhythmus, wie Sie das schon richtig ausgeführt haben, und zwar in alphabetischer Reihenfolge und eigentlich parallel zum Wechsel in der Landeshauptleutekonferenz. Also momentan darf ich für Tirol der Bundesratspräsident sein Und gleichzeitig ist unser Landeshauptmann Günter Platter auch der Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz. Und wieso bin jetzt ich von 5 Bundesräten der Bundesratspräsident? Es ist so, dass bei der Nominierung nach der Landtagswahl eine in Tirol fünfköpfige Bundesratsmannschaft besetzt wurde. Und da gibt es einen sogenannten Erstgereihten. Und der Erstgereihte darf dann, wenn sein Bundesland in der alphabetischen Reihenfolge dran ist, darf der für das halbe Jahr der Bundesratspräsident sein.
Was macht ein Bundesratspräsident oder eine Bundesratspräsidentin eigentlich?
Ja, als Bundesratspräsident muss ich sagen, das ist ja in der Hierarchie der Aufgaben in unserem, zumindest in der gesetzgebenden Körperschaft, ganz hoch oben angesiedelt. Und ich bin ja erst einen Monat Bundesratspräsident und einmal ist es natürlich eine Herausforderung, die Sitzungsführung des Bundesrates als Letztverantwortlicher zu machen. Auch die Sitzungsvorbereitung, wenn es Entscheidungen gibt, entscheidet es der Bundesratspräsident als Letztverantwortlicher. Aber was mich sehr interessiert und durchaus auch, glaube ich, jeden Bundesratspräsident fordert, das seien die Repräsentationsaufgaben, die mit diesem Amt verbunden sind. Also man vertritt natürlich den Bundesrat, die zweite gesetzgebende Kammer, nach außen. Und ich habe jetzt in dem ersten Monat zuerst, das ist ganz knapp gewesen, noch als Vizepräsident, aber gemeinsam mit dem damaligen Präsidenten, mit dem steirischen Präsidenten Christian Buchmann, habe ich zum Beispiel die Möglichkeit gehabt, dass ich mit dem Heiligen Vater in Rom persönlich zusammengekommen bin. Ich habe dann in der Zwischenzeit schon den serbischen Außenminister empfangen dürfen in meinen Amtsräumlichkeiten. Das war ein sehr, sehr gutes Gespräch. Es geht um außenpolitische Themen, vor allem natürlich um den möglichen EU-Beitritt von Serbien. Und das ist ja eine große Herausforderung, wenn man das machen darf und wenn man da wirklich mehr oder weniger auch die Republik vertreten darf. Ich habe da noch einiges, steht auch noch an. Ich darf es bald einmal den iranischen Außenminister empfangen, bei mir noch im August. Im September gibt es ganz ein großes Treffen in Wien, in der UNO City, ein Treffen der Parlamentspräsidenten innerhalb von der UNO mit über 200 Staaten. Und da darf ich gemeinsam mit dem Nationalratspräsidenten Sobotka Gastgeber sein. Und da seien sehr viele bilaterale Gespräche geplant, aber es gibt auch die Möglichkeit, im Plenum Statements abzugeben. Also eine große Herausforderung und durchaus auch eine große diplomatische Verantwortung. Und so werden dir 6 Monate vergehen wie im Flug. Ich freue mich sehr, dass ich das machen darf. Vor allem, dass ich auch mein Bundesland Tirol treffen darf, ist eine große Ehre.
Zum Schluss noch zu den etwas schwierigeren Fragen. Der Bundesrat kriegt ja im Gegensatz zum Nationalrat meist weniger Aufmerksamkeit. Man könnte sagen, er wird fast etwas stiefmütterlich behandelt. Wieso ist das so?
Ja, das ist natürlich, wahrscheinlich hat es schon die Auswirkung dafür, dass die Berichterstattung zu den aktuellen Themen, die wir alle 14 Tage im Nachlauf nach dem Bundesrat behandeln müssen, dass die natürlich schon bei der Diskussion im Nationalrat abgehandelt worden ist. Und zweimal werden das die Medien nicht übernehmen, aber ich kann mich gerade jetzt aufgrund der knappen Mehrheiten seit circa 1,5 Jahren, aber auch aufgrund durchaus interessante Abstimmungen im Bundesrat sind mir jetzt eigentlich sehr oft auch in den Medien genannt worden. Und es liegt immer an dem, was man draus macht. Ja, und so versuche ich einmal zumindest jetzt in meiner Zeit als Bundesratspräsident, und meine Vorgänger werden das auch gemacht haben und meine Nachfolger werde ich auch sehr dazu beraten, dass sie das auch tun. Man muss halt auch aktiv sein, damit man in den Medien vorkommt und als Bundesrat wahrgenommen wird, weil es ist eine entscheidende Funktion, die der Bundesrat wahrnimmt und auch aufgrund der Verfassung, der österreichischen Bundesverfassung, auch so vorgegeben ist.
Es gibt manchmal auch Kritik am Bundesrat, vor allem, dass man ihn doch gar nicht mehr bräuchte. Ist ein Bundesrat noch zeitgemäß?
Ich sage jetzt das, wenn ich mir das alleine in Europa anschaue, dann haben in der EU 13 von 27 EU-Staaten haben ein Zweikammersystem. Wesentlich mehr als 50% der Bevölkerung in der EU leben in einem Staat mit einem Zweikammersystem. Gerade die großen Staaten, Deutschland, Frankreich, Italien, bis vor kurzem noch Großbritannien, zum Beispiel, haben alle ein Zweikammersystem. Und dieses System offensichtlich hat schon seinen Nutzen und seine Bewährtheit. Und daher glaube ich, dass es durchaus wichtig ist, aufgrund der angegebenen Gründe, Länderkammer, Europakammer, wir haben ja auch in der EU-Gesetzgebung mehrere Möglichkeiten, als Bundesrat mitzuwirken. Und das passiert auch. Und da haben wir eine Pionierrolle in ganz Europa, was der Bundesrat da macht. Daher, meine Meinung, hat der Bundesrat auf jeden Fall seine Rechtfertigung.
Andersherum, braucht der Bundesrat vielleicht sogar eine Aufwertung?
Über das wird schon sehr lange diskutiert. Ich habe von meinen Mitarbeitern im Tiroler Bauernbund einen Zeitungsartikel geschenkt bekommen zum Antritt aus dem Jahr 1967. Und da war mein Vorgänger als Tiroler Bauernbunddirektor, war Bundesratspräsident und da war seine Antrittsrede abgedruckt und man hat 1967 von möglichen und notwendigen Reformen im Bundesrat gesprochen. Also dieses Thema wird offensichtlich ein Thema bleiben, an dem man durchaus weiterarbeiten muss, und ich bin ganz zuversichtlich, dass der Bundesrat auch zukünftig eine wichtige Rolle einnehmen wird. Und wenn es uns gelingt, in dem einen oder anderen Bereich durchaus auch manche Dinge vorzugeben, Sie haben das angesprochen von Gesetzesinitiativen aus dem Bundesrat, aber auch Schwerpunktsetzungen. Jeder Bundesratspräsident versucht, ein Thema als seinen Schwerpunkt in dem halben Jahr zu verfolgen. Das geht von Pflege über Trinkwasser, hat der Kollege von mir gehabt, über Stärkung der föderalen Systeme bis hin Chancengleichheit bei ländlichen oder bei Infrastrukturen von Breitband bis zur Landärzteversorgung. Wenn es uns gelingt, diese Themen auch zu setzen, die sind jetzt vielleicht nicht aktuell in der Gesetzgebung zum Beschließen, aber gerade ich versuche jetzt verschiedene Themen auf unterschiedlichen Ebenen, auf Bundesebene, aber vor allem hier auch in meinem Bundesland zu setzen, die man mit meiner Position als Bundesratspräsident dann viel leichter tue, als wenn ich halt Bürgermeister bin oder was auch immer. Nachher, glaube ich, hat das alles seine Rechtfertigung.
Was ist dann Ihr Schwerpunkt, den Sie jetzt umsetzen wollen?
Ja, mein Schwerpunkt geht genau in die Richtung Chancengleichheit zwischen urbanen Räumen und zwischen ländlichen Räumen. Und ich komme aus Tirol, wo der Tourismus eine ganz entscheidende Rolle spielt. Und der steht in einem ganz entscheidenden Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung der flächendeckenden Bewirtschaftung. Und ich habe jetzt da schon mehrere Veranstaltungen gemacht und mache da auch noch einiges zu dem Thema, dass es den absolut überlebensnotwendigen Tourismus in meinem Bundesland nur geben kann, wenn auch die Landwirtschaft funktioniert. Und umgekehrt wird die Landwirtschaft nur funktionieren, wenn wir auch einen funktionierenden Tourismus haben. Und ich möchte das betonen und möchte da das gegenseitige Verständnis noch wesentlich ausbauen und gerade das Thema Regionalität auch im Einkauf der Lebensmittel und der Produkte jetzt ganz gestärkt aus der Pandemie raus, dass wir das immer noch weiter vorantreiben, weil man sich einfach gegenseitig braucht. Das habe ich mir vorgenommen und da habe ich jetzt einiges schon gemacht und da wird noch einiges folgen.
Dabei wollen wir es für heute auch belassen. Was der Bundesrat genau ist und wieso dieser vielleicht doch nicht so unwichtig ist, nur weil man wenig von ihm hört, das dürfte heute wohl klar geworden sein.
Wenn Sie Fragen, Anregungen oder auch Vorschläge für Themen haben, schreiben Sie uns doch wie immer unter podcast@parlament.gv.at. Ansonsten hören wir uns hoffentlich in 2 Wochen wieder. Bis dahin, ciao.
Tschüss.